Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nach der mega langen Ausgabe 701 wird das heute auf jeden Fall etwas kürzer für euch, das kann ich schon mal versprechen. Der Inhalt in großen Teilen die NHL Awards, also die Auszeichnungen für die Spielzeit 25-26. Ich werde ein bisschen was zur Hockey Hall of Fame sagen und ich werde beginnen mit einer kleinen Fehlerkorrektur bzw. Ergänzung zur letzten Folge. Da hatte ich ja vor allem am Ende dann über das Offersheet für Leo Carlson gesprochen. Das ist immer noch nicht bestätigt oder abgelehnt worden sozusagen von den Anaheim Ducks. Also die haben bis zum Freitag 10.7. Zeit, sich dazu zu äußern. Haben das bisher jetzt noch nicht gemacht. Viel wichtiger aber, ich hatte nicht über Barrett Hayton gesprochen. Habe euch erzählt, dass die Originalausgabe quasi verloren gegangen war von dieser 3-Stunden-Folge und dass ich da nochmal neu aufgenommen habe. Und da ist es mir dann tatsächlich beim zweiten Mal durchgegangen. Barrett Hayton hatte ein Offersheet von den New Jersey Devils bekommen am letzten Mittwoch. Das war ein Jahr und 4,775 Millionen. Und er hat letzte Saison 67 Spiele absolviert, 25 Punkte gemacht, 10 Tore, 15 Assists. Dafür sind die 4,775 Millionen ja zumindest ein wenig hoch angerechnet. Und die Idee war, glaube ich, die New Jersey in dem Fall hatte, dass sie so ein bisschen Utah unter Druck setzen, weil der Mammoth nicht so viel Salary Cap Space zur Verfügung hatte und weil eben diese Summe von Barrett Hayton, der Vertrag, sie dann schon etwas unter Druck setzt. Aber man muss auch sagen, tatsächlich ist es so, dass die Teams während der Offseason bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 10% über dem Salary Cap agieren dürfen. Das heißt also, selbst wenn jetzt Utah kein Geld mehr zur Verfügung gehabt hätte, hätten sie ja die, ich sag's jetzt mal, knapp 5 Millionen noch unterm Salary Cap unterbekommen, in dem Sinne, dass sie innerhalb dieser 110%-Grenze gewesen wären, hätten dann natürlich vor der Saison da etwas handeln müssen. Was gab's als Kompensation in der Theorie? Es hätte einen Zweitrunden-Pick gegeben für Utah, wenn denn Utah diesen Vertrag nicht auch akzeptiert hätte. Allerdings kann ich jetzt in der Folge hier schon vorwegnehmen, sie haben tatsächlich heute am Mittwoch, 8.7. gleichgezogen, haben gesagt, dieses Offersheet, das ist für uns auch in Ordnung. Das heißt also, Barrett Hayton bleibt in Utah und geht nicht nach New Jersey. Und man muss dazu auch noch sagen, der Vorteil ist an der Stelle dann für ihn, er ist ab dem nächsten Jahr dann unrestricted free agent, ist bei 26 Jahren sowieso so ein Fall, wo er dann an die Grenze gekommen wäre. Und tja, idealerweise hätte wahrscheinlich Utah gesagt, wir geben dir einen etwas längerfristigen Vertrag, um vielleicht so 1, 2, 3 Jahre dieser Unrestricted Free Agency mitzunehmen. Jetzt ist es so, Barrett Hayton ist im nächsten Sommer dann ohne Vertrag und kann frei entscheiden, wo er hingeht. Vielleicht ist es ja auch so, dass er dann in Richtung New Jersey schaut. Also, das nochmal als Ergänzung ist mir beim letzten Mal durchgegangen. Wird wahrscheinlich nicht die einzige Geschichte gewesen sein in der großen Folge. Deswegen da nochmal die Bitte an euch, wenn ihr in irgendeiner Form dort Fehler gefunden habt oder Dinge, auf die ich nicht eingegangen bin, dann sehr, sehr gerne melden. Und noch ein zweiter Punkt, der liegt mir fast noch ein Stück mehr am Herzen. Es gibt ein Crowdfunding für die Global Series in Finnland und in Deutschland. Und zwar habe ich bei Start Next ein Crowdfunding gestartet. Ihr findet den Link unten in den Shownotes. Ich werde wahrscheinlich dann nachher im Outro auch nochmal was dazu sagen, das ein bisschen anpassen. Also wenn ihr da mithelfen wollt, meine Reisekosten so ein bisschen zu reduzieren, das betrifft beide Global Series, also sowohl die in Helsinki als auch die in Düsseldorf, dann sehr, sehr gerne. Da könnt ihr dem Podcast wie immer sehr helfen und ich werde dann eben auch versuchen, entsprechend ein bisschen früher anzureisen und Interviews zu führen, mir natürlich diverse Gesprächspartner zu organisieren aus den Vereinen, aus den Medien drumherum, die über die Vereine berichten. Also versuche da dann eben auch das Ganze für euch möglichst interessant zu machen. Schaut einfach mal auf startnext.com, sportpassion-global-series, aber einfacher ist es wahrscheinlich unten auf den Link zu klicken, in den Shownotes, ansonsten auf der Homepage sportpassion.de, wenn ihr da auf die Folgen geht, in die Shownotes. Da findet ihr auch dann den Link dazu und alles Weitere steht eben auch dann in dem Startnext-Projekt. Die NHL Awards 2026, die sind das größte Thema in der heutigen Ausgabe und wir beginnen erstmal mit den Awards, die schon nach dem Ende der regulären Saison direkt feststanden. Und das sind natürlich die Awards, die auf Statistiken basieren. Da gab es zum einen einen Team Award, das ist die President's Trophy, die hat die Colorado Avalanche gewonnen. 55 Siege, 16 Niederlagen, 11 Mal einen Extrapunkt. Das reichte für 121 Zähler. Bei den Spielern, da gab es die Art Ross Trophy. Die hat Connor McDavid erhalten. Der hatte 138 Punkte, 48 Tore, 90 Vorlagen. Er mit dieser Auszeichnung. Die Morris Rocket Richard Trophy, die ging an Nathan MacKinnon. Der hatte 53 Tore und damit erstmals in seiner Karriere diese Auszeichnung gewonnen. Und die William M. Jennings Trophy, die ging an Scott Wedgwood und Mackenzie Blackwood, die Torhüter der Avs. Die hatten mit 197 Gegentoren die wenigsten in der NHL. Das also die Awards, die basierten auf reinen Zahlen und Fakten. Die anderen Awards, die sind immer abhängig von gewissen Votings. Die allermeisten werden von der Professional Hockey Writers Association bestimmt. Also die Mitglieder, die dann stimmberechtigt sind, die stimmen eben entsprechend über diese Awards ab. Und dazu gehört zum Beispiel dann auch die Calder Memorial Trophy. Und das war die allererste, die dann von der NHL verkündet wurde. Sie haben das ganz gut gemacht. Das war während der Playoffs immer so ein bisschen verteilt. Da gab es dann das ein oder andere Video natürlich bei Social Media dazu. Und die Calder Memorial Trophy, die geht ja an den Spieler, der in seinem ersten Wettkampfjahr als der versierteste ausgewählt wurde, sagt zumindest die Übersetzung. Also im Prinzip der beste Spieler in seinem allerersten Jahr in der National Hockey League. Da gibt es auch gewisse Grenzen, was das Alter betrifft, was die Anzahl der Spiele betrifft, die ein Akteur vorher absolviert haben darf. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber ich sage euch den Gewinner und der war wenig überraschend. Es war der 18-jährige Verteidiger Matthew Schaefer von den New York Islanders und er ist der erste Rookie, der auf allen 198 Stimmzetteln auf 1 gelistet wurde, seit Timo Selänne. Der war 92-93 derjenige, der gewonnen hat. Der hat damals einen, ja, wahrscheinlich ewigen Rekord aufgestellt. Ich meine, man muss vorsichtig mit solchen Sachen sein, aber einen der vielleicht am unwahrscheinlichsten zu brechenden Rekorde der NHL aufgestellt damals, Timo Selänne. Der hat 76, das ist kein Fehler, er hat 76 Tore in seiner Rookie-Saison 92-93 erzielt. Damals eben dann einstimmig Timo Selänne und jetzt Matthew Schaefer von den New York Islanders. Auf Platz 2 und 3 landeten Ivan Demidov von den Montreal Canadiens und Beckett Seneke. Absolut verständliche Wahl für mich. Schaefer sensationell gespielt. Auch einfach ein sensationeller Typ, der so eine positive Ausstrahlung hat, der als 18-Jähriger, nochmal, das muss man sich vorstellen, als 18-Jähriger sein Team, die Franchise, im Prinzip mitreißt, mitbegeistert. Ich habe es erwähnt, er hat beim NHL Draft da auch mit Interviews geführt und so weiter. Also ganz, ganz toller Typ und zu Recht ausgezeichnet als bester Rookie des Jahres 2025-2026. Dann gab es die James Norris Memorial Trophy. Das ist die Trophäe für den Verteidiger, der über die Saison gesehen die größte All-Around-Fähigkeit zeigt. Also es ist nicht der beste Verteidiger, es ist auch nicht der beste offensive Verteidiger per Definition, sondern es soll der beste All-Around-Verteidiger sein. Und bevor wir jetzt zum Gewinner kommen, ich tue mir immer schwer damit mit dieser Auszeichnung. Warum macht man es nicht so wie auch bei den Stürmern, dass man sagt, okay, komm, wir machen einen, das ist der Topscorer, irgendein Topscorer Award oder von mir aus sagt man, okay, der beste offensive Verteidiger, ja, dann kann man die Kategorie nehmen und man macht eine zweite Trophäe für den besten defensiven Verteidiger. Dann hat man nämlich auch nicht immer diese Diskussion, dass man sagt, naja gut, aber eigentlich hat er ja mal quasi Stürmer gespielt als alles andere und so weiter und so weiter. Also ich finde, da könnte man sich schon ein Stück weit helfen an der Stelle. Auf jeden Fall ging in der Saison 2025-2026 diese Trophäe erstmals an Zach Werenski von den Columbus Blue Jackets. Er hatte 81 Punkte, er war ausdrücklich nicht der Topscorer, das war, was die Verteidiger betrifft, Evan Bouchard, der hatte nämlich an der Stelle 95 Punkte, 74 Vorlagen mit dabei gehabt, also sensationell. Bouchard, der ist aber nur auf Position 4 gelandet, Zach Werenski hatte die meisten Punkte und er hatte auch auf 113 Ballots die erste Position inne, also da auch ein deutlicher Vorsprung. Bei den Punkten, da werden dann die Punkte ausgerechnet, jeweils welche Platzierung man bekommt, bekommt man eine gewisse Anzahl an Punkten. Auch da hatte er einen großen Vorsprung vor Cale Makar und dann kam Rasmus Dahlin auf 4, Evan Bouchard und auf 5, sehr, sehr positiv aus deutscher Sicht, Moritz Seider, der da eben ja, eine gute Position 5 hatte. Und übrigens nochmal zurückkommen zum Rookie of the Year. Matthew Schaefer hat tatsächlich auch 3-mal eine Stimme für Platz 4 und 5-mal für Platz 5 bekommen. Der war auf Platz 12, was den besten Verteidiger betrifft. Auch nicht schlecht in der allerersten Saison. Dann gab es den Jack Adams Award, der Coach des Jahres. Und den Jack Adams Award, den hat John Cooper erhalten, der, finde ich zumindest, diesen Award auch bekommen hat, denke ich, für in Anführungsstrichen sein Lebenswerk. Er hatte schon viele großartige Spielzeiten mit Tampa Bay, hat noch nie diese Auszeichnung bekommen. Jetzt zu Recht John Cooper an der Stelle mit dieser Trophäe. Dann gab es die Lady Byng Memorial Trophy. Das ist die Trophäe, ja, wo man sagt, das ist der größte Sportsgeist beziehungsweise das größte Gentlemanly Conduct, also das fairste Verhalten, so würde ich es mal übersetzen. Und das ist meistens eine Trophäe, die an einen Stürmer geht, der relativ wenig Strafzeiten bekommen hat über eine Saison gesehen. Und in der Spielzeit 25-26, da ging diese Auszeichnung an Cole Caulfield. Der war auf 45 Zetteln auf Platz Nummer 1 und hatte dann zumindest einen doch relativ großen Vorsprung vor Anze Kopitar. Der war auf Platz 2, Jake Sanderson auf 3, Zach Werenski als Verteidiger. Also Sanderson ja auch, Zach Werenski auch als Verteidiger auf 4. Kyle Connor war auf Position Nummer 5. Also da, ja, finde ich schon eine verständliche Auszeichnung. Caulfield hatte auf die Saison gesehen 14 Strafminuten und 51 Tore. Also er war ja auf Platz 2, was die Rocket Richard betrifft. Das heißt, ein sehr, sehr guter Spieler, Superstar. Trotzdem nur 14 Strafminuten. Das passt an der Stelle für mich. Die nächste Auszeichnung, das war die Vezina Trophy. Die geht bekanntlich an den besten Torhüter. Die wird gewählt, meine ich, von den General Managern. Und die ging in dieser Spielzeit mal wieder, muss man dann sagen, an Andrei Vasilevskiy. 2,31 sein Gegentorschnitt, 91,2% die Fangquote plus 24,7 in 58 Partien. Das sind sehr gute Zahlen. Im Finale hat er sich durchgesetzt gegen Ilya Sorokin und Jeremy Swayman. Und da muss ich persönlich sagen, es ist mir ein bisschen sehr ostlastig gewesen. Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, die NHL war auch in der Eastern Conference besser, die Teams in der Eastern Conference waren tendenziell besser über die Saison gesehen. Nur ich kann nicht verstehen, wenn man dann vorne gesehen hat, was für einen Gegentorschnitt insgesamt die Colorado Avalanche hat, dass man nicht zumindest bei den Finalisten Scott Wedgwood mit dabei hat. Mir ist klar, dass Wedgwood nicht so eine entscheidende Rolle spielt wie Vasilevskiy, aber wir kommen nachher noch zu einer etwas anderen Geschichte. Und da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass es da eine Finalauszeichnung gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich das doch, das sehe ich hier. Wedgwood landete auf Position 5, also die Reihenfolge insgesamt war Andrei Vasilevskiy, Ilya Sorokin, Jeremy Swayman, Logan Thompson und dann Scott Wedgwood, das waren die Top 5. Und bei den Votings war Vasilevskiy auf 17 Zetteln auf 1, jetzt will ich mal einmal rechnen, 28, es waren tatsächlich insgesamt 30 Ballots, warum jetzt auch immer 30, verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Vielleicht haben wir auch nicht alle abgegeben oder nicht alle irgendwie, weiß ich nicht, richtig ausgefüllt. Also er stand auf 30 Stimmzetteln. Ah, okay. Kann auch sein, dass er eben nicht auf allen Stimmzetteln stand. Also normalerweise müsste es 32 gegeben haben. Vasilevskiy stand auf 30 mit drauf, hatte mit 17 auch deutlich die meisten Stimmen auf Platz 1. Wie gesagt, Auszeichnung passt. Ich fand es nur schade, dass Scott Wedgwood da eben nicht unter den Top 3 war. Dann gab es den Ted Lindsay Award und der ist wiederum eine Auszeichnung, die von den Spielern selbst verliehen wird. Da stimmen die Spieler aus der Spielergewerkschaft ab, wen sie als Most Outstanding, also herausragendsten Spieler in der NHL gesehen haben. Und diese Auszeichnung, der Award, ging in dieser Spielzeit an Connor McDavid. Die Finalisten waren McDavid, Kucherov und Macklin Celebrini. Und das ist einfach nur nochmal eine Auszeichnung dafür, dass McDavid zu Recht von seinen Peers, also von den anderen Spielern, als bester Spieler in der NHL gesehen wird. Dann gibt es immer nochmal so zwischendurch etwas andere Awards. Da gibt es den Willie O'Ree Community Hero Award. Und der ging in dieser Spielzeit an Bill Tobias. Und Tobias, der ist Cheftrainer und Geschäftsführer der Central Park North Stars. Das ist ein Eishockeyprogramm für Kinder und Erwachsene, die geistige und entwicklungsbedingte und körperliche Behinderungen haben. Und seit 2014 unterstützt dieses Programm Menschen jeden Alters und jeder Spielstärke und bietet ihnen die Möglichkeit, in einer sicheren Umgebung Eishockey zu spielen. Und der Spaß durch Teamarbeit, soziale Interaktionen und die Verbesserung der Lebensqualität steht im Vordergrund. Das Team ist Teil der American Special Hockey Association, ASHA, die mehr als 135 Mitglieder hat. Und ja, die versuchen eben dann mit ihren 12.035 Sponsorships, so ist richtig, und die haben 12.000 Mitglieder und die versuchen eben einfach den Eishockeysport auch denjenigen zu ermöglichen, die das vielleicht von vornherein nicht so könnten. Und Bill Tobias ist da derjenige, der diese Auszeichnung bekommt. Also sehr, sehr große Community-Arbeit da. Der Willie O'Ree Community Hero Award. Zurück zu den Spielern, Offiziellen und so weiter. Und da hat Gabriel Landeskog den Marc Messier Leadership Award bekommen. Den verleiht tatsächlich Marc Messier selber. Er bekommt Vorschläge vorgelegt, aber er darf selber entscheiden, wer denn diese Auszeichnung bekommt. Und bei Landeskog ist bekannt, schwere Oberschenkelverletzungen gehabt, OPs gehabt, die, ja, wo man gesagt hat, Knorpeltransplantation und so weiter. Das hat noch nie ein NHL-Spieler gemacht. Da war die Frage, ob er überhaupt jemals wieder in irgendeiner Form Eishockey spielen kann. Er ist sehr, sehr gut zurückgekommen, einer der wichtigsten Spieler bei der Avalanche. Und er hat diesen Award bekommen. Und das haben sie ganz interessant gemacht, weil eigentlich hat er gedacht, er bekommt jetzt den Marc Messier Leadership Award, Gabriel Landeskog, und soll ein Interview geben. Und bei dieser Geschichte haben sie ihm noch die Bill Masterton Memorial Trophy gegeben. Und die bekommt der Spieler, der die Eigenschaften Ausdauer, Sportlichkeit und Engagement für den Eishockeysport am besten verkörpert. Und ich habe euch ja das erzählt mit den OPs. Also die Leidensgeschichte ist ja auch dokumentiert worden über eine Fernsehserie von Gabriel Landeskog. Die zeigt schon seine Ausdauer und sein Engagement für den Eishockeysport. Deswegen beide Auszeichnungen für mich zu Recht. Wobei ich auch da sagen muss, da gab es ja dann auch Nominierungen und so weiter. Also ganz ehrlich, was ganz cool war an der Verleihung der Lady Bing Memorial Trophy an Cole Caulfield, war die Tatsache, dass er dachte, er übergibt eine Trophäe an seinen Mannschaftskollegen Nick Suzuki. Denn die Frank J. Selke Trophy für den Top Defensive Forward, also für den Verteidiger, der die meisten Fähigkeiten im defensiven Teil des Spiels zeigt, so ist ungefähr die Übersetzung der Definition für die Frank J. Selke Trophy, also den besten defensiven Stürmer, kann man so übersetzen. Da gibt es übrigens jetzt zwei Auszeichnungen, habe ich ja gesagt. Es gibt einmal eben entsprechend, ja, sozusagen die Art Ross Trophy als Topscorer und dann gibt es eben diesen Top Defensive Forward. Und Caulfield ist aber davon ausgegangen, dass er diese Trophäe übergibt an Nick Suzuki. Der hat die nämlich gewonnen und auch das finde ich erstmal vom Voting her okay. Suzuki hat gewonnen vor Anthony Cirelli und Brock Nelson. Er hat auch mit großem Abstand die meisten Nummer 1 Plätze bekommen. 151 erste Plätze. Nur zum Vergleich, Anthony Cirelli auf Platz 2 hat 10 Mal ein Voting auf Platz 1 bekommen. Also ganz deutlich vorne da Nick Suzuki und die Auszeichnungen für die beiden Spieler der Montreal Canadiens waren für mich auch passend. Da gab es so viele gute Kandidaten für diese Trophäe, deswegen steht da Landeskog auch stellvertretend für die anderen Nominierten und klar hat er es verdient, aber die anderen eben auch. Also an der Stelle da, ja, so etwas komisches Gefühl, weil ich mich gefreut habe für ihn, aber es ist auch immer so, du siehst auch die anderen Nominierten und dann ist schon, ja, warum sollten die diesen Award nicht bekommen? Aber gut, einer erhält ihn eben pro Spielzeit, in dem Fall war es Landeskog. Dann die, ja, wahrscheinlich größte Trophäe der NHL, die Hart Memorial Trophy für den MVP der regulären Saison, den Most Valuable Player der regulären Saison und diese Trophäe ging an Nikita Kucherov, nicht an Connor McDavid, das ist der Unterschied zum Ted Lindsay Award. Die Nominierten, also die Finalisten, das waren waren nicht identisch. Es waren Kucherov, es war McDavid noch mit dabei und Nathan MacKinnon. Kucherov hat sich durchgesetzt, hauchdünn, wirklich hauchdünn mit 10 Punkten vor Connor McDavid. Auch ganz interessant, auch wenn man sich die Verteilung anguckt. Kucherov hatte 72 Mal Platz 1, McDavid hatte 68 Mal Platz 1, Nathan MacKinnon 52 Mal Platz 1. Also schon deutlich zu erkennen, dass das sehr kleine Unterschiede gewesen sein müssen für die jeweiligen Personen, die abstimmen durften und in dem Fall ist es dann so gewesen, dass Kucherov diese Trophäe, ich glaube auch zum zweiten Mal in seiner Karriere erhalten hat. Er hatte nur 130 Punkte, nicht so viele wie McDavid, aber hat eben dann entsprechend diese Auszeichnung bekommen. Dann gab es danach die NHL First All-Star Teams und die NHL, oder das NHL First All-Star Team und das NHL Second All-Star Team. Was heißt das? Das heißt, die Liga legt dann nochmal zwei Mannschaften fest, bestehend aus einem Torhüter, zwei Verteidigern und drei Stürmern, die sie quasi als sozusagen All-Star-Teams für die Saison sehen. Das hätte nichts mit einem All-Star-Game zu tun. Das ist was anderes, aber das sind quasi die Spieler, die auf ihren Positionen entweder der Beste oder der Zweitbeste waren, sozusagen, über die Saison gesehen. Und wenig überraschend bestand die erste Mannschaft aus Vasilevskiy im Tor, dann Zach Werenski, dann ergänzt durch Cale Makar in der Verteidigung, Connor McDavid, Nikita Kucherov bei den Stürmern und Jason Robertson als Left-Wing bei den Flügelstürmern. Da muss ich übrigens sagen, das finde ich zumindest mal unglücklich, dass man bei den, in Anführungsstrichen, Erwachsenen, also bei der Hauptkategorie, die Position beibehält. Bei den Rookies macht man das nämlich nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel da die Auszeichnung sieht, man hat jetzt McDavid, man hat Kucherov, dann müsste man jetzt normalerweise entweder Celebrini oder Nathan MacKinnon dahinstellen, weil die in den anderen Votings deutlich vor Jason Robertson lagen. Also das finde ich ein bisschen unglücklich. Vielleicht sollte man da einfach sagen, man nimmt eben einfach die drei besten Stürmer und danach kommen in den zweiten Second All-Star-Team kommen die Plätze 4 bis 6. Das wäre mir persönlich lieber, als jetzt plötzlich da die Position festzulegen, das dann aber bei den Rookies nicht zu machen. Finde ich ein bisschen strange. Aber gut. Dann gibt es das Second All-Star-Team auf der Torhüter-Position. Logan Thompson von den Capitals, Evan Bouchard und Rasmus Dahlin bilden das Verteidigerpaar. Und Nathan MacKinnon, David Pastrnak und Cole Caulfield bilden dann die sozusagen zweite Reihe. Wie gesagt, Celebrini taucht dann da überhaupt nicht auf, obwohl er beim Ted Lindsay Award mit dabei war und beim MVP-Voting auch weit vorne. Tut mir in dem Fall dann für ihn schon so ein Stück weit leid. Das NHL-Rookie-Team, das bestand aus Jakob Dobisch von Montreal im Tor. Alexander Nikishin ist der zweite Verteidiger neben Matthew Schaefer. Ivan Demidov, Beckett Seneke und Jimmy Snuggerud bilden die drei Stürmer. Und die sind eigentlich alle als Right Wing gelistet. Das heißt also, da hat man überhaupt gar nicht Rücksicht auf die Position genommen. Wie gesagt, ich bin ein Freund von einer einheitlichen Regelung. Dann würde ich das bei den Rookies so machen, wie auch eben entsprechend bei den All-Star-Teams. Aber gut, das waren diese Auszeichnungen. Und dann gab es noch die Auszeichnung für den General Manager des Jahres. Und da ist das Voting so, die 32 General Manager stimmen ab, 5 Vertreter der NHL stimmen ab und 5 Medienvertreter stimmen ab über diesen Award. Die Finalisten waren Bill Guerin, Chris McFarland und Pat Verbeek. Und gewonnen hat den Award Bill Guerin. So, und da muss ich sagen, da bin ich bald vom Stuhl gefallen, weil ich da eine komplett andere Meinung habe. Also natürlich kannst du jetzt sagen, ja, der hat Quinn Hughes geholt, der hat einen super Blockbuster gemacht und hat sich den Verteidiger geholt, den alle haben wollen. Gar keine Frage. Hat er dabei einen guten Deal ausgehandelt? Naja, er hat den besten Spieler bekommen, okay. Er hat aber auch relativ viel dafür abgegeben. So, dann hat Minnesota eine gute Saison gespielt, aber auch nicht so mega überragend, waren auf Platz 3 in der Central. Also, naja, kann man auch so ein bisschen sagen, okay. Und vor allem, was ich viel besser dabei fand, ist, er hat vor der Saison mit Kirill Kaprizov, will ich sagen, verhandelt, zumindest Gespräche geführt. Da gab es nämlich dieses Angebot an Kaprizov. Ich meine, es waren 15 Millionen am Anfang, wo gesagt wurde, naja, ne, hier, also du kriegst jetzt den Vertrag, du bist der bestverdienende Spieler in der NHL und du bekommst 15 Millionen pro Jahr und unterschreib doch mal bitte. Und da hat Kaprizov gesagt, nö, möchte ich nicht. Also er möchte noch ein bisschen mehr verdienen. Und dann musste Bill Guerin kleinlaut ihm 17 Millionen pro Jahr bezahlen. Und Kirill Kaprizov ist ein genialer Spieler, er ist aber nicht der Beste der NHL und er müsste auch nicht 17 Millionen verdienen. Das ist für mich überhaupt kein Verhandlungsgeschick. Da weiß ich nicht, wieso man dann auf den Trichter kommt, Bill Guerin dafür diesen Award zu geben. Ich weiß, da bin ich biased, aber das, was Chris McFarland gemacht hat, und zwar nicht nur in der Saison, sondern auch in der Saison vorher, nämlich die Torhüterposition der Avs mal eben innerhalb von 2 Wochen umzukrempeln, um dann jetzt in der Spielzeit das beste Torhüter-Duo der Liga zu haben, fand ich schon wesentlich schwieriger. Dazu die ganzen Trades, die sie gemacht haben zur Trade-Deadline. Natürlich, klar, kannst du hart sagen, Colorado ist nur eine Runde weitergekommen. Die wurden gesweept von Vegas und so erfolgreich war es dann auch nicht. Sie haben allerdings diverse Rekorde aufgestellt in der regulären Saison, waren deutlich das beste Team in der regulären Saison und so weiter und so weiter. Und dann dem General Manager nicht diese Auszeichnung zu geben, halte ich für fragwürdig. Aber nicht nur, weil es jetzt um den General Manager Award geht, sondern, und jetzt kommt mein kleiner Fs-Rant, aber da müsst ihr jetzt durch. Es wird ja immer eine Argumentationskette rangeführt, wenn es um Auszeichnungen geht und um die Colorado Avalanche. Und ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also, Nathan MacKinnon kann im Grunde nicht MVP werden, weil Cale Makar da ist, der auch nicht MVP werden kann, weil Nathan MacKinnon da ist. Cale Makar kann eigentlich nicht die Norris Trophy gewinnen, weil er ja mit Nathan MacKinnon zusammenspielt und das auch einen Einfluss hat. Jared Bednar kann nicht Coach of the Year werden, weil er ja Nathan MacKinnon und Cale Makar in seinem Team hat. Wenn ich die Kette jetzt weiterführen würde für die Saison, Scott Wedgwood darf zum Beispiel kein Designer-Trophy-Finalist werden, weil er ja zum einen Nathan MacKinnon hat, dann hat er noch Cale Makar vor sich und er hat ja noch Jared Bednar als Coach. Und für Chris McFarland trifft ja noch alles 4 zu. Er hat ja dann eben entsprechend einen MVP-Level-Stürmer, er hat einen der besten Verteidiger, er hat einen der besten Coaches, der ihm übrigens auch noch nie den Coach of the Year Award bekommen hat, Jared Bednar. Also nochmal, nicht, dass ich jetzt John Cooper einzeln nicht gönnen würde, ne? Aber Jared Bednar hat diesen Award auch noch nicht bekommen. Und Chris McFarland hat auch diese Torhüter und dann kann man ja gar nicht sagen, dass er jetzt da irgendwas bekommen sollte. So. Ich hätte damit auch nicht wirklich ein Problem, weil ich die Argumente in großen Teilen auch nachvollziehen kann, dass gewisse Dinge auch da einen Einfluss haben. Aber wie erklärt mir dann bitte jemand, dass Andrei Vasilevskiy die Vezina Trophy gewinnt, Nikita Kucherov MVP wird und John Cooper Coach of the Year? Bei den drei Awards kann ich Cooper noch unterschreiben und sagen, okay, Cooper hat ein Team, was viele Verletzungen hatte, sehr, sehr gut gecoacht, eine gute Platzierung gehabt, auch wenn die dann in den Playoffs früh raus sind. Playoffs haben aber keinen Einfluss auf diese Awards. Cooper kann ich noch am meisten unterschreiben. Bei Kucherov ist es schon so, dass ich sagen muss, naja, er muss sehr wenig an Defensivarbeit leisten. Man hat, auch wenn die Playoffs nicht reinzählen, schon in den letzten Jahren gesehen, was er dann leisten kann, wenn sich Teams auf ihn konzentrieren können. Nicht mehr ganz so viel. Und er hat auch sehr, sehr gute Mitspieler drumherum. Also es ist jetzt nicht so, dass er da nur eine Truppe von Nichtskönnern hat, die um ihn rumsteht. Und bei Vasilevskiy gilt auch, dass er natürlich sehr, sehr gute Spieler vor sich hat, die ihm eben auch helfen. Ja, ich weiß, die Abwehr von Tampa Bay war nicht so besonders gut, beziehungsweise auch da gab es viele Verletzte, aber nicht umsonst hat ja J.J. Moser eine Karrieresaison gehabt, Aaron Radish eine sehr, sehr gute Saison gehabt, auch für ihn absolute Explosion, was die Punkte betrifft. Das heißt also, da gelten für mich die Argumente, auch die ich eben bei der Colorado Avalanche immer höre. Nochmal, ich habe mit den einzelnen Auszeichnungen überhaupt kein Problem, nur bei Bill Guerin muss ich sagen, da habe ich dann überhaupt nicht verstanden, warum man ihm das gibt. Ich fand den Trade, ja, der war schnell, der war groß, aber ob er so gut war, weiß ich nicht. Und nochmal, die Geschichte mit Kaprizov war für mich lächerlich, weil da nichts verhandelt wurde, sondern es wurde im Prinzip der Preis diktiert vom Spieler und vom Agent. Und denjenigen dann als General Manager hinzustellen, finde ich persönlich unpassend. Man hätte zum Beispiel von mir aus auch da den Pat Verbeek nehmen können, wobei jetzt nach der letzten Woche vielleicht gut, dass man ihn da nicht genommen hätte, weil das Ganze dann eben auch ja so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, jetzt durch das Offersheet und die anderen Geschichten drumherum. Aber wie gesagt, Bill Guerin, meine persönliche Vermutung, und wie gesagt, einfach nur von mir persönlich Meinung. Bill Guerin hat diesen Award auch bekommen, weil er General Manager von Team USA war. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hört es halt auf, weil es hat nichts mit der NHL-Saison zu tun. Wenn jemand das Team da zusammenstellt, dann kann sich gerne das Olympische Komitee der USA oder weiß ich, wer eine Trophäe ausdenken. Aber die Auszeichnung sollte für Leistungen in der NHL passieren. Und da muss ich sagen, waren mir die in der letzten Saison nicht so überragend bei Bill Guerin, wie das eben auch bei anderen General Managern der Fall gewesen war. So, das also noch mein kleiner Rant obendrauf auf die Awards in der NHL. Und um das an der Stelle noch ganz schnell zu korrigieren, damit das wenigstens richtig ist, der Vertrag für Kaprizov war übrigens über 16 Millionen, das ursprüngliche Angebot, und nicht über 15 Millionen. Und nochmal, das Verhandlungsgeschick von Bill Guerin hat dann ermöglicht, dass er für das Schnäppchen von 17 Millionen unterschrieben hat. So, damit kommen wir noch zu einem kleinen Zusatz zu dieser Folge, und zwar zu den Nominierten bzw. zu den Gewählten für die Hockey Hall of Fame im Jahrgang 2026. Dort wurden insgesamt 6 Personen aufgenommen, und ich fange mal an mit Cindy Curley. Die wurde in der Kategorie Frauen-Eishockey aufgenommen und sie prägte die frühen Jahre des internationalen Frauen-Eishockeys. Sie war Topscorerin der IIHF Women's World Championship 1990. Sie hat diverse Medaillen mit den USA gewonnen und war eine Pionierin, die die Grundlage für den späteren Aufstieg des US-Frauen-Eishockeys legte. Also seht mir auch da an der Stelle nach, ich bin eben kein Experte für das Frauen-Eishockey und habe da jetzt nur eine kurze Zusammenfassung für euch gehabt. Dann gab es die Builder-Category. Da ist Brian Burke aufgenommen worden. Der war lange, lange Jahre NHL General Manager, auch eine der prägendsten Figuren über Jahrzehnte hinweg. Und er hat seinen größten Triumph gehabt 2007. Da hat ein Team, was er gebaut hat, nämlich die Anaheim Ducks, den Stanley Cup gewonnen. Erste Stanley Cup der Anaheim Ducks, überhaupt der erste Stanley Cup für ein Team aus Kalifornien. Die Kings zogen ja dann ein paar Jahre später nach. Und er war wirklich, ja, jemand mit Charakter, und er ist auch jemand mit Charakter abseits des Eishockeys. Also hat schon diverse Themen gehabt, wo er sich, finde ich, sehr, sehr vernünftig und aber auch deutlich zugeäußert hat. Deswegen nicht nur eine Persönlichkeit, was die Builder-Category betrifft, sondern auch was einfach repräsentieren und führen betrifft und eben auch eine Vorbildfunktion für andere haben. Also Brian Burke dort mit aufgenommen. Dann gab es die Spieler-Kategorien, und da ist Patrice Bergeron der erste, den ich hier auf meiner Liste habe. 1294 NHL-Spiele, 1040 Punkte, über 400 Tore, 613 Assists. Und vor allem, er ist 6-maliger Sieger der Frank J. Selke Trophy. Die Definition eines defensivstarken Stürmers, würde ich persönlich sagen. Und die Krönung seiner Karriere, ja, war in der NHL der Stanley Cup 2011. Er hat dazu 2-mal Gold gewonnen mit Kanada. Er hat eine Weltmeisterschaft gewonnen, World Junior Championship, World Cup of Hockey gewonnen, Spengler Cup, also diverse Auszeichnungen. Neben den J. Selke Trophies hat er noch den Mark Messier Leadership Award bekommen, die King Clancy Memorial Trophy, also Auszeichnungen ohne Ende. Ein sehr, sehr guter Spieler. Übrigens interessant fand ich, und auch vielen Dank nochmal da an die Hockey Hall of Fame. Es gab einen tollen Media-Call mit den Akteuren. Bisschen chaotisch, was die Technik betrifft. Da scheint wohl jemand das zum ersten Mal gemacht zu haben. Aber tatsächlich hat Bergeron da sich auch mir gegenüber dann zu geäußert, zu seinen Fähigkeiten, was die Defensive betrifft. Und er hat dann einfach gesagt, naja, es war für ihn selbstverständlich zu arbeiten, viel zu arbeiten. Und dann war das einfach etwas, was sich über die Jahre ergeben hat, dass er da auch defensiv so stark war. Und defensiv stark, das sind natürlich auch immer Torhüter. Und derjenige, der aufgenommen wird 2026, das ist Carey Price, von 2007 bis 2022 in der NHL gespielt. Sein größter Erfolg in der NHL war nicht der Stanley Cup, den hat er nie gewinnen können, Finalteilnahme mit Montreal zum Ende seiner Karriere, aber hat es nie geschafft. Die Hart Memorial Trophy 2015, die hat er bekommen, sehr, sehr selten natürlich für Torhüter, jetzt der nächste nach ihm, Connor Hellebuck. Er hat die Vezina Trophy 2015 auch bekommen, ähnlich wie bei Hellebuck, ein Jahr, wo er sehr, sehr gut war, und auch er hat 2014 kanadische Mannschaft zur Goldmedaille geführt in Sochi. Er hält Franchise-Rekorde für die Montreal Canadiens, zum Beispiel die meisten Siege eines Torhüters mit 361 in der Geschichte der Montreal Canadiens. Und noch ein zweiter Torhüter wurde mit aufgenommen. Pekka Rinne wurde mit aufgenommen. Der hat auch einmal die Vezina Trophy gewonnen 2018. Er hatte ebenfalls eine Finalteilnahme 2017 mit den Nashville Predators, da aber verloren. Und er hält diverse Franchise-Rekorde, was die Nashville-Franchise betrifft, die meisten Spiele, die meisten Siege, die meisten Shutouts. Und er hat die Vezina Trophy, wie gesagt, einmal gewonnen, war noch Finalist in ein paar anderen Jahren und auch die King Clancy Memorial Trophy gewonnen. Bei Pekka Rinne war ich so ein bisschen überrascht, dass er dort ausgezeichnet wurde, weil auch die Anzahl der Siege, ja, also er war sicherlich, wie gesagt, ein Jahr Vezina Trophy. Also das ist immer so ein Kriterium, wo ich sage, okay, ist schon wichtig, dass ein Spieler ein Jahr oder idealerweise länger der Beste auf seiner Position mit war oder zu den Besten gehört. Und wenn du Vezina Trophy gewinnst und wenn du auch einige Jahre da Finalist bist, dann ist das schon so, dass du eben mit zu den besten Torhütern gehört hast. Und von daher kann ich nachvollziehen am Ende, dass man Pekka Rinne damit aufgenommen hat in die Hockey Hall of Fame. Beim nächsten Akteur, da wird es schon kontroverser, denn wir reden über Keith Tkachuk. Der hat von 1991 bis 2010 gespielt für Winnipeg, Phoenix, St. Louis und die Atlanta Thrashers. Er hat 538 Tore erzielt. Er hat 1.065 Punkte gehabt, 1.201 Spiele. Wenn man jetzt rein auf die Zahlen schaut, also ich scroll nochmal hoch hier, die Zahlen sind ähnlich wie die bei Patrice Bergeron. So, aber bei Keith Tkachuk ist kein Award. Da ist nicht ein einziger Award. Die Titel, die er hatte, oder die Auszeichnung, er war fünfmal All-Star. Er hat einen World Cup of Hockey 1996 gewonnen und er hat an mehreren Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen. Er hat keinen einzigen NHL Award. Er war in keiner Spielzeit der beste Torschütze. Er war nicht irgendwie MVP oder sonst was. Also, naja, und da muss man eben auch sagen, er war halt einfach lange Zeit gut, von mir aus auch sehr gut, aber Keith Tkachuk war nie überragend. Und ich muss sagen, ich finde nicht, dass Keith Tkachuk ein Spieler ist, der in die Hockey Hall of Fame gehört. Wie gesagt, keinen Mannschaftstitel, keinen einzelnen Titel, nicht irgendwie auch nah dran, glaube ich, was MVP-Votings betrifft, weiß ich nicht, müsste ich mal gucken, ob ich da eine Übersicht bekomme. Wird jetzt hier leider bei Hockey Reference auch nicht aufgeführt. Also, wie gesagt, Keith Tkachuk ist für mich ein Spieler, lange gut gewesen, aber kein Hall of Famer. Da ist es, glaube ich, auch so, dass die letzten Jahre, dadurch, dass Matthew und Brady so in der Presse waren, dass er dann immer in der Presse und in den Medien, Presse ist ja fast falsch, in den Medien waren, und dass er dann fast immer auch irgendwo mit aufgetaucht ist, bei Dokus, bei Fotos, bei Filmen und wie auch immer, dass das dazu geführt hat, dass die Leute immer mehr über Keith Tkachuk nachgedacht haben und sich die Leistung von ihm, muss ich dann so ein bisschen sagen, so ein Stück weit schön geredet haben, denn nochmal, das war kein schlechter Eishockeyspieler, aber für mich eben nicht jemand, der in die Hockey Hall of Fame gehört. Und dann gibt es natürlich jetzt auch die Diskussion, was mit Rod Brind'Amour ist, der so eine ähnliche Kategorie ausfüllt, wo man sagen muss, tatsächlich, warte mal, ich muss jetzt mal gucken hier, doch, ich habe die Übersicht für Keith Tkachuk, was die Awards betrifft. Und zwar war er mal auf Platz 14 und Platz 10, was das Hart Trophy Voting betrifft, und auf Platz 17, was die Selke Trophy betrifft, und zum Ende seiner Karriere nochmal auf Platz 22, was das Hart Trophy Voting betrifft. Also nie besser als Platz 10, was diese Awards betrifft. Wie gesagt, für mich kein Hall of Fame worthy Spieler. Und dann schalten wir eben rüber zu Rod Brind'Amour, der hat so ähnliche Zahlen, hat mehr Spiele gemacht, hat auch mehr Punkte, aber so ungefähr, was die Punkte pro Spiel betrifft und so weiter, ist er auch in einer ähnlichen Kategorie. Und bei ihm war es ebenfalls so, dass es kaum Jahre gab, wo er mit der Beste war. Aber Rod Brind'Amour hat entscheidenden Anteil gehabt am Stanley Cup-Sieg, der Carolina Hurricanes 2006. Er wurde in der Saison mit der Selke Trophy ausgezeichnet. Er wurde in der Saison drauf mit der Selke Trophy ausgezeichnet. Er war auch mal auf Platz 10, was das Hart Trophy Voting betrifft. Und eben die Kombination aus, er hat einen Stanley Cup gewonnen. Ich weiß, dass das ein Mannschafts-Award ist, aber trotzdem muss er ja in dieser Mannschaft auch eine Leistung bringen. Er war der Mannschaftskapitän bei dem Team. Und nochmal, Selke Trophy in 2 Jahren hintereinander im Alter von 35 und 36 ist zumindest eine Leistung, wo man sagen kann, er war in den beiden Jahren der beste defensive Stürmer. Und das hat Keith Tkachuk überhaupt nicht, diesen Peak. Deswegen, wenn überhaupt, dann würde ich eher Rod Brind'Amour reinnehmen, was die Spielerleistung betrifft. Mittlerweile gibt es ja auch Diskussionen und auch das finde ich vernünftig, dass man sagt, naja, vielleicht nimmt man ihn einfach so rein als Kombi aus Spieler und Trainer. Denn als Trainer hat er schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet, jetzt einen Stanley Cup gewonnen, sowohl als Spieler als Trainer. Also von daher, irgendwie sollte man schon das dann, denke ich, wenn Rod Brind'Amour irgendwann mal zurücktritt, hinbekommen, dass er in irgendeiner Form in die Hockey Hall of Fame reinkommt. Keith Tkachuk hätte ich nicht mit reingenommen. Das ist meine persönliche Meinung an der Stelle. Wenn ihr eine andere Meinung habt, sehr, sehr gerne schreiben, info@sportpassion.de, die diversen Social-Media-Kanäle, da sehr, sehr gerne bei mir melden. Ja, und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion-Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.